Zunächst lasst mich euch begrüßen. Hallo. Es freut mich, dass ich hier bin und ich bringe euch Grüße mit von meiner Gemeinde Maranatha in Nürnberg. Danke. Und dann habe ich gerade vorhin festgestellt, meine Notizen für heute habe ich nicht hier. Macht nichts. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich mache was anders oder wir machen alles ohne Notizen und schauen einfach, wie weit wir kommen. Ja. So. Aber ich denke, ich mache mal Folgendes. Ich biete euch mal mehrere Themen an und ihr sagt mir, was ihr haben wollt. Ja? Machen wir es so? Okay. Ich möchte euch ein Thema vorschlagen, das ist Josef. Josef, ja. Das ist ein Thema.
Das hatten wir schon
mal. Hatten wir schon mal? Nein. Ich glaube nicht, dass wir das Thema hatten. Wir hatten über Josef schon mal gesprochen, aber nicht so. Ich habe jetzt, es ist nämlich so, ich lese die Bibel nach dem alten Plan, nachdem auch Jesus die Bibel gelesen hat. An jedem Sabbat ein Abschnitt aus den Büchern Mose, ein Abschnitt aus den Propheten und ein Abschnitt aus den Schriften, wie es heißt. Und natürlich auch aus Brit Hadashah, aus dem Neuen Testament. Und dann bin ich immer da, wo wir gerade sind in der Lesung, sind wir gerade ungefähr am Ende vom ersten Buch Mose. Darum beschäftige ich mich da wieder damit. Aber anderes Thema ist, wie können wir Gott gefallen? Ja, können wir auch gerne besprechen. Oder ihr könnt einfach Fragen stellen, wenn ihr wollt. Und wir reden über was ihr wollt, es ist mir egal. Wenn ich sowieso keine Notizen habe, dann können wir auch gleich so machen. So, bitte, was meint ihr?
Josef 2.
Josef 2? Okay, gut. Dann gehen wir doch mal zu Josef. So, dann gehen wir doch mal zum Josef. Das ist 1. Mose. Fangen wir mal an mit dem Abschnitt, wie er anfängt. Der Abschnitt für vorletzte Woche, glaube ich, ist es. Hieß Vaigash. Weil das heißt, und er sprach. Ja. Und so fängt es an. Im Vers 18. 1. Mose 44, Vers 18. Und es fängt an damit, dass die Brüder stehen vor Josef in Ägypten. Okay? Die Brüder stehen vor Josef in Ägypten. Und Juda soll jetzt einspringen für Benjamin. Ihr könnt euch erinnern, was Josef da gemacht hat mit Benjamin, mit dem Becher und hin und her, ja? Okay. Das ist jetzt danach, jetzt sind sie wieder im Palast und er steht vor Gericht sozusagen. Also Juda steht vor Gericht, mit den ganzen Brüdern, alle stehen vor Gericht, für den armen Bruder Benjamin. Und Juda ergreift das Wort und damit fängt es an. Da trat Juda zu ihm und sprach, mein Herr, lass dein Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn und dein Zorn entbrenne nicht über deinen Knecht, denn du bist wie der Pharao. Ab Vers 18. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach, habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir, wir haben einen Vater, der ist alt und einen jungen Knaben, der in seinem Alter geboren und sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu seinen Knechten, bringt ihn herab zu mir, ich will ihm Gnade erweisen. Wir aber antworteten meinem Herrn, der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen, wenn er ihn verließe, würde er sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herkommt, sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Da zogen wir hinauf zu deinem Knecht, meinem Vater, und sagten ihm meines Herrn Rede. Da sprach unser Vater, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Wir aber sprachen, wir können nicht hinabziehen, nur wenn unser jüngster Bruder mit uns ist, wollen wir hinabziehen, denn wir dürfen des Mannes Angesicht nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist. Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Einer ging von mir und ich musste mir sagen, er ist zerrissen und ich habe ihn nicht gesehen bisher. Werdet ihr diesen auch von mir nehmen und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter zu den Toten bringen. Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht mit uns, an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt, wenn er es sieht, dass der Knabe nicht da ist. So würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechts, unseres Vaters, mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Denn ich, dein Knecht, bin Bürge geworden für den Knaben vor meinem Vater und sprach, bringe ich ihn dir wieder, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Darum lass deinen Knecht hierbleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie sollte ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Das ist die Verteidigungsrede von Judah. Sehr interessant, ja. Das erste Buch Mose ist ein Gesamtüberblick über den Erlösungsplan. Das heißt, es zeigt uns in großem Bogen die Weltgeschichte in Bildern, die wichtigen Ereignisse und grob ist es so, dass das Buch Mose Nummer 1 ist in vier Teile aufgeteilt. Der erste Teil ist die Vorgeschichte, die Schöpfungsgeschichte und die Patriarchen, nicht die Patriarchen, die Patriarchenzeit bis zur Sintflut. Dann geht es mit Abraham los, ja, das ist ein Abschnitt von Abraham. Dann gibt es einen Abschnitt über Jakob und dann gibt es einen Abschnitt über Josef. Ja, und das sind ungefähr vier gleich große Teile ungefähr. Der letzte Abschnitt des Buches beschäftigt sich fast ausschließlich mit Josef. Jedes von diesen vier Abschnitten ist in sich geschlossen, aber auch mit den anderen verbunden natürlich. Im ersten Abschnitt sehen wir im Kapitel 1, wie die Welt geschaffen wird, im Kapitel 2, wie der Mensch geschaffen wird, in besonderer Weise. In Kapitel 3, wie der Sündenfall stattfindet. In Kapitel 4, wie der Sündenfall fortgesetzt wird. In Kapitel 5, das Urteil Gottes. In Kapitel 6 beginnt die Sintflut. Beziehungsweise Gottes Kommunikation über die Sintflut und das Gericht wird ausgesprochen über das Volk und so weiter. Und Kapitel 7, 8, 9 Sintflut, Beschreibung. Kapitel 10 ist die Aufteilung der Völker, der Nachkommen von Noah. Kapitel 11 ist der Turmbau zu Babel. Ja? Und Kapitel 12 beginnt es mit Abraham, der Auszug aus seinem Land. Und es wird uns berichtet über Abraham und dass er gerufen wurde. Und er wird ja öfters gerufen, er wird dreimal gerufen, in Kapitel 12 zum ersten Mal. Aber er wird zum Beispiel in Kapitel 17 wieder gerufen und so weiter. Das heißt, dann geht es weiter bis zum Kapitel 24, glaube ich, mit Abraham. In der Geschichte von Abraham sehen wir einen viel genaueren Blick. Was wir zuerst gesehen haben, ist Schöpfung, Sündenfall, Gericht im großen Blick. Ja? Schöpfung, Sündenfall, Gericht. Das war's. Aber jetzt wird ein genauerer Blick geworfen in der Geschichte über Abraham, über wie Gott mit dieser Situation umgeht, dass der Mensch in Sünde gefallen ist. Was macht Gott jetzt? Und in der Geschichte von Abraham sehen wir, dass Gott Abraham erwählt als einen Stellvertreter für sich selbst. Und in der Geschichte von Abraham sehen wir, was der Vater im Himmel tut. Abraham, dann Ishmael, dann Abraham und Isaac. Und in dem Knackpunkt der Geschichte von Abraham, wo Abraham Isaac opfern soll, sehen wir das Versprechen und den Hinweis auf Jesu Tod. Ja? Ein Hinweis auf ein Opfer, das der Vater im Himmel bringen wird. Und es geht weiter über den Abfall und Wiederbekehrung des Abraham. Ja? Und dann geht es los mit der Geschichte von Jakob. Über Isaak ist sehr wenig da. Ein bisschen. Kapitel 25, wobei da auch geht es nicht wirklich um ihn, da geht es eher um die Suche nach einer Braut für ihn. Ja? Aber Isaak wird wenig erwähnt. Es geht dann jetzt sofort um Jakob. Und in der Geschichte von Jakob sehen wir, wie Jakob erstmal durch Betrug versucht, das Erstgeburtsrecht zu erhalten und ein Erbe zu erhalten. Das ist auch ein Beispiel und ein Bild und ein typologisches, systematisches Verständnis darüber, dass der Mensch zuerst durch eigene Kraft versucht, das Erbe zu erlangen, und es funktioniert anscheinend, aber er braucht trotzdem den Segen Gottes, und den Segen Gottes kriegt er erst viel später. Ja. Und dann kommt der Fluch auf ihn, weil er es versucht. Ja. Und er sitzt bei seinem Onkel Laban, und dann hat er auch ein Bild abzugeben über Jesus, der seine Braut sucht und für seine Braut dient. Und statt dass die Braut, die er sich gewünscht hat, dann vor ihm steht, kriegt er eine, die er nicht gewollt hat. Das ist bei uns ja immer so, ne? Der will uns treu und gläubig haben und wir sind nur mit halbem Herzen dabei. Und so war das mit der Lea, ja? Und dann musste er nochmal dienen. Und er hat es gemacht, ja? Und er hat es gemacht. Und es gibt so viele Bilder in diesen Geschichten. Ich gehe nicht auf alles ein, aber auf die großen Züge möchte ich eingehen. Und wir gehen dann in der Geschichte, gegen Ende seiner Geschichte wird der Josef schon eingeführt. Ja? Da ist er dann jung und dann kriegt er so ein besonderes Kleid und es wird über Josef erzählt, was er so angestellt hat. Ja. Und seine Brüder haben ihn nicht gemocht, weil er so beliebt war bei seinem Vater. Ja. Und jetzt beginnt die Geschichte von Josef wirklich. Aber sie beginnt mit komischerweise einer Zwischengeschichte in Kapitel 38, 39 über Juda. Was zum Kuckuck hat er jetzt der Juda verloren? Naja, das liegt einfach daran, dass der Juda in der Geschichte von Josef eine große Rolle spielt, ja? Wie ihr jetzt seht. Ja. Der Juda hatte großen Einfluss unter seinen Brüdern. Solch großen Einfluss, dass die Brüder eigentlich mehr auf ihn gehört haben als auf den ältesten Bruder Ruben. Als die Diskussion war, wir wollen Josef loswerden, haben die Brüder gesagt, wir bringen ihn um. Und der Ruben hat gesagt, also ich bin eigentlich der Erbe, wenn ich den umbringe, kriege ich kein Erbe mehr. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Okay, was anders, aber das machen wir nicht. Okay, so. Und der Juda, der schlaue Mann, hat sich was einfallen lassen. Ja. Und auf ihn haben die Brüder gehört, weil er natürliche Autoritätsperson war. Ja, es gibt so Leute, die haben das in sich so irgendwie. Und es war so einer, ja, der Juda. Und der Juda hat gesagt, Brüder, pass auf, ich habe eine Idee. Das sind die Ismaeliten, wir verkaufen ihn. dann brauchen wir ihn nicht umbringen, wir brauchen sein Blut nicht auf uns laden, aber wir sind ihn los. War eine gute Lösung, haben sie gemacht. So, jetzt hat der Juda den Josef verraten und er hat ihn verkauft. Es ist seine Initiative. Und das Interessante ist, dass hier die Brüder mitmachen. Gibt es noch eine Geschichte, wo 12 Leute zusammenhocken und wo einer Juda heißt und verkauft den Gesalbten?
Wenn er auch so ein Wortführer war. Ne?
Ja, das ist das Problem. Das ist Juda, derselbe, der Jesus betrogen hat und verkauft hat. Interessanterweise für denselben Preis mit Aufschlag, weil es der wahre Messias ist und nicht das Bild für ihn. Aber es ist ein Bild für das, was Jesus machen wird und was mit Jesus passieren wird. Also steht hier Josef für Jesus. Josef steht für Jesus, weil Josef ist der besondere Sohn. Er kommt von der gläubigen Frau, von der treuen Frau, die er gewollt hat. Und er ist der Erstgeborene von dieser Frau. Und weil der Ruben sein Erstgeburtsrecht verspielt hat, durch das, dass er geschlafen hat mit der Nebenfrau seines Vaters, wurde ihm das Erstgeburtsrecht genommen und die 3 Teile des Erstgeburtsrechts wurden verteilt an die Brüder. Das doppelte Erbe wurde an Josef verteilt, denn es gibt keinen Josef. Denn im Kapitel 48 kommt es, glaube ich. Genau. Da sagt Jakob, pass auf, deine 2 Söhne, Ephraim und Manasse, gehören mir und sind meine Söhne, nicht deine. Die anderen gehören dir, die sollen nach ihren Brüdern gezählt werden, aber diese 2 gehören mir, sagt der Vater zu Josef. Und dann gibt er den Segen auf Ephraim und Manasse, aber er verdreht die Hände und ihr könnt euch erinnern an die Geschichte. Das ist der Segen von Josef. Aber vorher, wenn wir jetzt die Geschichte anschauen, was ist an Juda abgegeben worden? Was hat Juda bekommen? Bitte?
Der Erlöser aus Juda.
Das ist richtig. Und das Königtum ist in Juda abgegeben worden. Das Priestertum geht an Levi. Ja? Das Priestertum geht an Levi. Das Königtum geht an Juda. Und das doppelte Erbe geht an Josef. Das heißt, alles aufgeteilt. So. Josef wird jetzt von seinem Vater, weil Josef der Gläubige war unter den Brüdern. Da können wir lesen, was Ellen White schreibt, den Patriarchen und Propheten. Und sie beschreibt, dass die Brüder eigentlich kein Interesse hatten an dem geistigen Erbe, das in der Familie war. Wenn es nur nach ihnen gegangen wäre, dann wäre das Erbe Abrahams verloren gegangen. Josef war derjenige, der geglaubt hat, das, was sein Vater ihm erzählt hat über diese ganzen Geschichten, über Abraham und Isaac, dass Gott sie gerufen hat, dass sie eines Tages das Land erben und so weiter. Das hat Josef geglaubt. Die anderen haben gesagt, ja, wir sind Nomaden, das hat mit Realität nichts zu tun. Wir werden eines Tages in irgendeinem tollen Land sein, ah, das ist alles nur Geschichte. Hier leben wir, jetzt müssen wir schauen, dass wir zurechtkommen, sei mal praktisch. Ja, das waren die realistischen Brüder. Der Josef nicht. Der Josef war ein Träumer, wie die Brüder gesagt haben, oder? Ein Träumer nicht nur darum, weil er geglaubt hat, was der Vater gesagt hat, sondern auch, weil er Träume gehabt hat. Was hat er denn geträumt? Er hat geträumt, dass die Sonne, der Mond und die Sterne sich vor ihm verneigen. Jetzt müssen wir wissen, dass in der hebräischen Kultur Sonne, Mond stehen für Vater, Mutter und die Sterne sind die Kinder. Also, wenn der Josef jetzt erzählt, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm verneigen, heißt es, dass der Vater, die Mutter und die Brüder sich vor ihm verneigen. Ja, und die interpretieren das natürlich sofort und sagen, ja, was heißt das jetzt, dass dein Vater sich vor dir verneigen soll? Bist du jetzt närrisch geworden oder was? Ja. Aber er war von Gott gesalbt, nicht nur von seinem Vater. Er wurde von seinem Vater gesalbt, indem er ein besonderes Kleid bekommen hat. Kleid ist ein Bild für die Gerechtigkeit, die er hatte. Sehen wir das? Ja? Das heißt, dieser Mensch ist ein besonderer Mensch, er ist zur Seite gelegt, auserwählt aus seinen Brüdern und er hat ein besonderes Kleid. So wie Jesus nicht wie alle anderen war, sondern er hat geglaubt. Ja? Und er hat ein weißes Kleid getragen. Ein reines Kleid, nicht wie die anderen. Alle haben Flecken auf ihren Kleidern, Jesus nicht.
Bist du sicher, dass Jesus ein weißes Kleid gehabt hat?
Es geht mir nicht um das Physische. Er hat einen Talit getragen zum Beispiel. Der ist garantiert nicht nur weiß, weil da ist meistens ein blauer Saum und so Zeug dran. Und das ist aber nicht unser Thema. Also es geht mir nicht um das äußere Kleid, was er getragen hat. Sondern in der Tatsache, dass er ein geistig weißes Kleid getragen hat, dass er rein war und dass er nicht gesündigt hat.
Ein weißes Kleid trägt der Papst, ne?
Ja. Der Papst, der hat es nur abgeguckt. Das ist mir wurscht, ob der Papst das trägt. Der Priester trägt es im Heiligtum und deshalb ist es gut. Was der Papst macht, interessiert mich überhaupt nicht. Also, der soll machen, was er will. So, und in dieser Situation, wo jetzt der Josef also für Jesus steht, ist er der Verkaufte. Auf ihn fällt der Fluch, Sklave zu sein, der eigentlich uns gehört. Das heißt, wir müssten die Sklaven sein und er ist es. Wir müssten ins Gefängnis der Sünde und drin hocken. Aber was macht Jesus? Er setzt sich rein an unsere Stelle. Aber das Interessante ist, dass er im Gefängnis sich trotzdem nicht so verhält, wie es die Regeln gebieten. Er ist nicht ein Verbrecher. Der ist nicht am richtigen Ort. Der ist nicht zu Hause dort. Das merkt man. Das merken sogar die, die da drin sind. Ja? Das merken sogar die, die da drin hocken und wissen, warum sie drin sind und die haben es verdient und sie merken, der gehört hier nicht rein. Es gibt sehr viele Bilder, auch in der Geschichte von Potiphar und seiner Frau und allen diesen Dingen, sehr viele Bilder über Jesus. Aber ich möchte ein bisschen weiter gucken, im großen Überblick, die Tatsache, dass er verkauft wurde von seinen Brüdern, er wurde ja nicht von irgendwelchen anderen Leuten geklaut und verkauft, sondern von seinen Brüdern verkauft. Und er wird verkauft und er ist in der Sklaverei, aber das Interessante ist, Gott verwandelt diese Sklaverei in eine Herrschaft. Er wird in Ägypten zum einflussreichsten Mann nach dem Pharao. Er wird zum König. Und das Interessante ist ja auch so, das Beispiel hier, er ist eigentlich ihr König. Aber er ist nicht nur ihr König, das ist ja das. Ne? So ist Jesus gekommen in sein Volk hat ihn verraten und er ist König geworden. Aber nicht nur König der Juden, das ist es ja. Er ist nicht nur König der Juden, so wie Josef auch nicht nur König seiner Familie war, wie er es geträumt hatte, sondern eben der ganzen damaligen zivilisierten Welt. Das war Ägypten und sein ganzes zugehöriges Reich, wo Israel mit dazugehörte und noch vieles anderes. Und da ist er König. Das ist das Bild, was hier uns gegeben wird. Wer hat ihn verraten?
Judah.
Judah, ne? Jetzt steht Judah in der Zange und vor Gericht. Und das ist auch ein Bild, was wichtig ist zu verstehen. Der Verrat Judah hat Judah etwas gekostet. Und das sehen wir in den Kapiteln, die sich über ihn drehen. Er hat 20 Jahre daran gelitten, dass er so war. Ja? Und die ganzen Geschichten, wie ihm seine Söhne gestorben sind und dass die Tamar dann ohne Erben bleibt und so weiter. Ihr könnt euch erinnern, ja, diese ganze Geschichte. Und auch hier ist der Judah derjenige, der eigentlich nicht bekehrt ist. Ja? Er ist nicht bekehrt und er verhält sich nicht richtig, nicht nach dem Gesetz und nicht moralisch richtig. Und an dieser Stelle ist der Knackpunkt, wo Judas sich bekehrt. Ja? Und jetzt haben wir ein paar Kapitel später den Judas, denselben Judas, der ihn verraten hat. Und wir sehen, dass die Brüder müssen wieder nach Ägypten und müssen wieder kaufen. Und sie sagen, wir können nicht, weil der hat gesagt, wir müssen Benjamin mitnehmen. Aber den Benjamin mitzunehmen, das will der Vater nicht. Und dann kommt der Ruben und sagt, ich bürge für ihn. Und der Vater achtet gar nicht drauf, was der Ruben sagt. Ein paar Verse später sagt Judah, ich bürge für ihn. Und dann sagt er, okay, dann geht. Ha? Der Judah war schon ein besonderer Kerl. Was muss der Judah für eine Veränderung gehabt haben, dass der Vater ihm jetzt mit Benjamin vertraut? Wo derselbe Judah seinen Bruder verkauft hatte. Ja? Und dieser Judah steht jetzt vor seinem Bruder. Er weiß nicht, dass es sein Bruder ist, aber er steht vor ihm und er wird gerichtet. Und so ist es ein Hinweis darauf, dass jeder von uns, wir stehen alle in den Schuhen von Judah. Wir alle haben Jesus verkauft. Ich habe ihn verkauft, du hast ihn verkauft. Jetzt werden wir gerichtet. Wie werden wir gerichtet? Hier ist ein schönes Bild dafür, wie wir gerichtet werden. Wir werden nicht gerichtet anhand von dem, was wir getan haben. Dafür ist Jesus gestorben, richtig? Dafür war Josef schon im Gefängnis. Dafür werden wir nicht gerichtet. Wofür werden wir gerichtet? Wofür wird Judah hier gerichtet? Was richtet der Josef hier? Der Josef hätte ja auch sagen können, ey, ich bin euer Bruder. Hat er nicht gemacht. Er hat sich nicht zu erkennen gegeben. Er hat zuerst seine Brüder geprüft. Alle. Und sie stehen alle vor Gericht. Wofür? Nicht dafür, was sie getan haben. Das ist schon lange vorbei.
Für ihre Bekehrung.
Dafür stehen sie zu Gericht. Und das ist das, was wir manchmal nicht verstehen. Die Gläubigen kommen nicht in das Gericht. In welches Gericht? Jeder kommt ins Gericht, steht auch in der Bibel. Also was ist jetzt richtig? Kommt jeder ins Gericht oder kommen die Gläubigen nicht ins Gericht? Jeder kommt ins Gericht, aber nicht in das Gericht über das, was du getan hast. In das kommen nur die, die nicht gläubig sind. Die, die sich bekehren, die kommen in das Gericht ihrer Bekehrung. Und da wird gerichtet, ob sie sich bekehrt haben, ja oder nein. Und hier wird der Judah getestet, ob er sich bekehrt hat oder nicht. Derselbe Judah, der für seinen eigenen Willen den Josef loswerden wollte und ihn verkauft hat, steht jetzt hier und wirft sein Leben in die Hand des Josef und sagt, lass mich hier bleiben und lass den Bruder gehen. Das ist das Maß. Ist das nicht seltsam? Welche eine Verwandlung da stattgefunden hat. Wenn wir jetzt weiterlesen, in den Kapitel 25, Josef gibt sich zu erkennen. 45, Entschuldigung, nicht 25, ja. Josef gibt sich zu erkennen. Denn als er gesehen hat, dass die Brüder sich bekehrt haben, möchte er wieder ihr Bruder sein. Ja. Manchmal denken wir über Jesus ein bisschen oberflächlich nach. Und wir meinen, Jesus wäre doch sowas von nett, dass er uns auf jeden Fall mag. Das ist nicht wahr. Und er wird sich nicht jedem zeigen und nicht jedem offenbaren. Er wird sich nur denen offenbaren, die sich bekehrt haben. Wenn wir das nicht tun, dann ist er für uns immer noch der strenge Herr, der über dich richtet. Das ist nicht der Bruder. Wir müssen den Unterschied machen. Jesus hat mehrere Ämter auszufüllen. Er ist nicht nur unser Bruder und der Erstgeborene im Geist. Er ist auch der König des Universums und er muss Ordnung halten und Gericht halten. Das ist das Problem, in dem wir stehen. Wir sind eben nicht nur in der Situation, dass wir Brüder sind. Wir sind auch in der Situation, dass wir was verbrochen haben und dass wir gerichtet werden. Und das vergessen wir manchmal. Wer wird richten? Jesus ist der Richter. Und er ist der Verteidiger. Er ist der Verteidiger, weil wir sehen seine Einstellung. Er hat die Vollmacht zu richten. Aber er will nicht richten, er will freisprechen. Also wartet er auf ein Argument, das einzige Argument, was es gibt für den Freispruch. Es ist nicht mehr derselbe Mensch. Er ist neugeboren. Es ist nicht mehr derselbe Mensch. Und es ist tatsächlich nicht mehr derselbe Mensch. Denn Juda vorher ist ein Symbol für Satan, für den Verräter. Juda jetzt ist ein Symbol für Jesus. Warum? Auch Juda ist ein Symbol für Jesus. Warum ist Juda ein Symbol für Jesus? Weil Juda sagt, nimm mich und lass den Bruder gehen. Das ist genau das, was Jesus getan hat. Ja, wir sagen, wir sind geschaffen worden nach dem Bilde Gottes, richtig? Ja? Und es ist wahr. Und es ist so wahr, dass die Tatsache ist, dass keiner von uns, der dieses Bild in sich nicht mehr trägt, wird im Himmel ankommen. Jeder von uns muss zurück in die Repräsentation Jesu. Das heißt, die Frage ist, nicht nur hast du dich bekehrt, sondern repräsentierst du Jesus in dem, was du tust? So wie Juda hier Jesus repräsentiert, indem er sagt, nimm mein Leben für das Leben von Benjamin. Erst als er bereit war, so weit zu gehen, hat er die Position eingenommen, Jesus zu reflektieren und wie er zu sein. Und jetzt ist er nach dem Bilde Gottes. Jetzt ist er wieder zu Hause. Jetzt ist er wieder geheilt. Und er ist das, was Gott eigentlich wollte. Das ist das Gleichgewicht, in dem wir stehen. Auf der einen Seite sind wir Brüder und Jesus möchte unser Bruder sein, aber auf der anderen Seite wird er unser Richter sein. Und wir können Gott dankbar sein, dass wir in Josef so ein schönes Bild haben, dass Josef nicht in der geistigen Verfassung ist, wie es viele wären und wie es heute verherrlicht wird in jedem Film, Rache zu üben. Es geht ihm nicht um Rache. Ganz im Gegenteil, wenn wir jetzt lesen, was er sagt, steht hier geschrieben, ich lese es mal am Anfang des Kapitels 45, Josef offenbart sich und dann sagt er, lebt der Vater noch und so weiter. Und dann sprach er, tretet her zu mir, Vers 4, und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, denn dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Warum ist Jesus gestorben? Ja, um meines Lebens willen. Um meines Lebens willen hat Gott ihn für mich gesandt. Das heißt, aus Josefs Sicht, und hier sehen wir, wie unglaublich er Jesus repräsentiert, ja, aus Josefs Sicht sind nicht die Brüder schuld, dass er in Ägypten gelandet ist. Obwohl eindeutig die Brüder verantwortlich sind. Ja? Da kommen wir auch nicht drum rum. Und das ist das, dass Jesus in der Lage ist, vor uns zu stehen und uns unsere Vergehen gegen ihn nicht anzurechnen. Sondern und sagt, Gott hat mich für dich gesandt. Für dich. Und nachdem er das sagt, wird den Brüdern klar, ihnen ist vergeben worden. Überraschenderweise, dass sie kaum zu begreifen ist. Ja? Und es hat große Folgen für das Volk Israel. Auch große symbolische Folgen. Warum? Für wen ist Juda eingesprungen, bitte? Wisst ihr das, bitte?
Für den Bruder, den er ja auch gehasst hat.
Ja, für den Bruder derselben Frau, die er auch gehasst hat. Weil Jakob seine Frau geliebt hat, aber die anderen nicht, waren die Brüder sauer. Das heißt, der Jakob ist mitverantwortlich. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Das lesen wir bei Ellen White. Ja? Dass Jakob seine Frau nicht gleich behandelt hat. Ja? Und aus diesem Grund, könnt ihr euch erinnern, die Geschichte von Lea. Lea kommt und sagt zu der anderen Frau, die ihre Konkurrentin ist, sagt sie, du, sprich du mit ihm, dann kommt er zu mir, sonst kommt er nicht. Na sowas, ja. Das war die Beziehung in der Familie. Könnt ihr euch das vorstellen, ja? Klar. Und diese Spannung ist natürlich übergegangen auf die Kinder. Und die haben die Kinder von Rahel nicht ausstehen können. Ja. Aber interessanterweise, Juda ist jetzt bereit, sein Leben aufzugeben für den Bruder Benjamin, für den er nicht ausstehen konnte. Das ist der Unterschied. Vorher hat Juda nur an sich selber gedacht. Das hat ihn nicht interessiert, was da an anderen noch da ist. Jetzt denkt er an seinen Vater. Jetzt denkt er an Benjamin. Und er opfert sich. Das ist der Unterschied. Und wisst ihr, später als das Reich aufgeteilt wird, welche Stämme bilden das Reich Juda und welche Stämme bilden das Reich Israel? Könnt ihr euch erinnern?
Juda und Benjamin.
Wieso Juda und Benjamin, bitteschön? Ja, ganz einfach, deswegen. Juda hat sich für Benjamin hingegeben. Und deshalb gehört Benjamin jetzt mit dazu. Das ist der Unterschied. Ja? Und weil das Erbe des Königtums aus der Linie, die Jesus hervorbringt, auf Juda gegangen ist und Benjamin den Segen mitbekommt, ist es wie Benjamin, der jüngste Sohn, der jetzt auch da hängt. Aber auch da sehen wir ein Bild. Wir haben einen Teil des Volkes, sind die anderen Stämme. Und wir haben einen anderen Teil des Volkes, das sind zwei Teile. Da gibt es den Juda und den Benjamin. Und wer ist Juda? Juda ist der König. Und wer ist Benjamin? Der Benjamin ist der, den der König erkauft hat. Ja? Das ist der Unterschied, dass wir manchmal vergessen die Geschichte und wir lesen die Geschichte und vergessen, was vorher war. Es ist in der Bibel immer so, dass was vorher war, spielt eine große Rolle. Denn dass Benjamin mit Juda zusammenbleibt, das ist genau deswegen. Benjamin gehörte Juda, denn Juda hatte ihn erkauft mit seinem eigenen Leben. So ist es gekommen, dass Benjamin dazugehört hat. Obwohl Benjamin, wenn ihr die Geschichte anschaut, in Richter am Ende, nicht treu war. Benjamin wird nicht wegen seiner eigenen Leistung im Südreich bleiben, bei den Gläubigen. Nicht wegen seiner eigenen Leistung. Warum? Wegen Juda. Und auch hier sehen wir das Bild Jesu in Juda reflektiert und in Josef reflektiert. Ein ergänzendes Bild, wo wir von beiden Aspekten Jesu lernen. Jesus ist der Richter, aber er ist gleichzeitig auch der Gerichtete. Ist das nicht interessant? Wieso ist Jesus gleichzeitig auch der Gerichtete? Denn das Gericht, was auf uns fallen hätte sollen, ist auf ihn gefallen. Und warum ist es auf ihn gefallen? Nicht einfach so. Es hat ja nicht der Josef gesagt, pass auf, du bleibst jetzt hier für den Benjamin. Nein, wer hat das vorgeschlagen? Juda hat es selber vorgeschlagen. Und so ist es auch bei Jesus. Er war freiwillig bereit, sich hinzugeben. Er ist nicht gezwungen worden. Deshalb ist er auch der Richter und auch der Gerichtete. Und das Gericht, was über uns hätte ausgesprochen werden müssen, wird ausgesprochen über ihn. Für unsere Sünden ist er geschlagen worden und wegen uns ist er krank und verflucht. Und der Eckstein, der verworfen wird, bitte.
Das ist interessant, dass aber der erste König in Israel aus dem Stamm Benjamin war, weil Saul war nämlich aus Benjamin.
Stimmt. Da gibt es noch mehr, aber da haben wir jetzt leider nicht die Zeit, sonst kommen wir aus dem Rahmen. Ja, und ich gehe oft ein bisschen zu sehr ins Detail und dann verlaufe ich mich dann. Da muss ich jetzt schauen, dass ich weiterkomme. So, das Schöne an der Geschichte ist, dass wir, wenn wir diese Bilder zu Ende sehen, dann werden wir eins erkennen, es gibt einen besonderen Segen, der hier dran hängt. Und der Segen kommt eben im Kapitel, ab Kapitel 47. Kapitel 47 ist im Vers 27. Ja? Da geht es dann eben los mit der Geschichte, dass Jakob einen letzten Wunsch hat. Ja? Also so wohnte Israel in Ägypten im Lande Goschen und sie hatten es inne und wuchsen, mehrten sich sehr und Jakob lebte 17 Jahre in Ägyptenland und sein ganzes Alter wurde 147 Jahre. Als nun die Zeit herbeikam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, hab ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begräbst mich nicht in Ägypten. Eine komische Sache hier, diese Zeremonie mit dem unter die Hüfte greifen. Das hat der Abraham auch gemacht mit Eliezer, gell? Das war eine Zeremonie, das ist ein Schwur, der getan wird, der eben nicht nur für einen gilt, sondern auch für alle Nachkommen. Das heißt, ich und meine Nachkommen schwören dir und deine Nachkommen. Also so läuft das. Und um das zu tun, um den Nachkommen zu schwören, muss man die Hand an die Nachkommen legen. Also ist er vor ihm niedergekniet und hat die Hand an die Nachkommen gelegt. Also das war die Art und Weise, wie das gemacht wurde. Jetzt verlangt also der Vater von seinem Sohn, dass er vor ihm niederkniet und ihm die Gnade erweist, ihm zu schwören auf ihn und auf alle Nachkommen. Also die Brüder eingeschlossen und alles, was da noch ist. Sehr interessant. Warum? Was will er denn von ihm? Und dann, wenn wir jetzt lesen, wisst ihr, was er will? Was will er, dass Josef schwören soll? Was will er? Begrab mich nicht in Ägypten. Meine Güte, ist es so wichtig, dass er so schwören muss? Über Generationen, weil er weiß, ich sterbe jetzt in Ägypten. Aber ich will nicht in Ägypten bleiben. Ich will nicht in Ägypten bleiben. Warum will er nicht in Ägypten bleiben? Warum will er nicht in Ägypten bleiben? Kanaan. Er hat ein Versprechen. Er hat eine Verheißung von Gott bekommen. Wo hat er diese Verheißung bekommen? Könnt ihr euch erinnern? Bethel? Ja. Die Verheißung, die hat er in Bethel nicht bekommen, nein. Aber er hat eine Verheißung in Bethel bekommen. Er hat später eine Verheißung bekommen, als er nicht in Bethel ist, sondern als er auf der Flucht ist vor seinem Bruder und kämpft mit dem Engel, da bekommt er einen anderen Segen. Und das wird hier auch angesprochen übrigens, gell? Ich glaube, Vers im Kapitel 8 und... Nee. Doch, Kapitel 48 ist es irgendwo. Ich gebe dir ein Stück Land, Vers 22. Vor deinen Brüdern, das habe ich mit dem Schwert und Bogen aus der Hand der Amoriter genommen. Moment, das muss vorher schon sein. Wo bist du denn? Also irgendwo davor wird eine, erwähnt er. Moment. Nein, okay, später. Ich komme noch drauf, wir werden sehen. Ich lasse es jetzt, sonst greife ich wieder vor und ich finde den Text jetzt nicht auf die Schnelle. Weil, wie gesagt, meine Notizen nicht da sind, aber wir werden sehen. Gut, aber das Interessante ist, dass jetzt Josef ihm schwören soll, dass er nicht in Ägypten bleibt, weil Ägypten ist nicht sein Land. Ägypten ist nicht sein Erbe. Er will nicht in Ägypten bleiben. Es geht um was hier? Bildlich, symbolisch. Erlösung. Und zwar nicht eine Erlösung in dem Sinne, okay, wir sind wieder versöhnt und jetzt haben wir ein gutes Leben, bis wir sterben. Sondern wie Paulus sagt, ohne Auferstehung hat das alles überhaupt keinen Sinn. Ja? Ohne Auferstehung hat das überhaupt keinen Sinn. Sogar auch Josef verlangt denselben Schwur von seinen Brüdern und sagt, lasst meine Knochen nicht in Ägypten bleiben. Ja? Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass hier auch eine Sache dran hängt. Und zwar, wie sehr hängst du an dieser Welt? Erst wenn du bereit bist zu sagen, ich gehöre hier nicht mehr hin und ich gehöre so sehr nicht mehr hierhin, dass ich nicht mal meine Knochen hier haben möchte, dann sind wir soweit zu verstehen, wo wir eigentlich hingehören. Wir gehören nicht mehr hierhin. Aber das Problem ist, wir hängen mit unseren Herzen auch an dieser Welt. Wir hängen mit unseren Herzen an den Menschen dieser Welt, an den Dingen dieser Welt. Und manchmal tun wir uns schwer, gläubig zu sein, gerade deswegen, weil wir immer noch in Ägypten leben. Und es gefällt uns. Goschen ist das beste Land, was Ägypten zu bieten hat. Was willst du überhaupt? Goschen ist doch perfekt. Da ist Reichtum. Alle Felder sind sehr fruchtbar. Puh. Ja, ihr lebt hier in Deutschland. Was wollt ihr überhaupt? Ist doch super in Deutschland. Gegenüber vielen anderen Ländern ist Deutschland ein weiten Vorteil. Es lebt sich gut hier. Also leben wir doch. Machen wir doch. Aber das ist das Problem. Sind wir zufrieden? War doch auch Lot deswegen nach Sodom und Gomorra gezogen, weil es dort fruchtbarer war. Oder? Er hat doch gesagt, da sieht es fruchtbarer aus, da gehe ich hin, das ist grüner, das ist besser. Na, ist er hin? War es besser? Im Neuen Testament steht geschrieben, der arme Lot, der hat jetzt dort gewohnt und er hat jeden Tag darunter gelitten und darüber geweint, wie es dort zugeht. Das ist die Art und Weise, wie wir auch empfinden müssen über diese Welt. Wir schauen uns diese Welt an, dann guckst du dir die Nachrichten an und dann schaust du in die Nachrichten, was heute so passiert ist. Und dann wird uns gesagt, ja, der und der hat das verbrochen, der und der hat das verbrochen. Das ist passiert, dieses Unglück ist passiert. Und dann lesen wir am Wochenende die Gemeinde und dann hält irgendeiner, so ein komischer Kerl, eine Predigt und erzählt uns was von einem Text, wo drin steht, alles was gut, alles was ehrbar, alles was eines Lobes wert ist. Darüber denk nach und damit beschäftige dich. Dann gehen wir und am nächsten Tag machen wir unbedingt die Nachrichten an, weil wir müssen ja auf dem aktuellen Stand bleiben, oder? Dann hören wir uns nochmal an, was Satan heute alles verbrochen hat. Ja? Kriegen wir dort eine Nachricht über was Gutes, was passiert ist? Es gibt solche Geschichten, es gibt reichlich. Ich habe diese Woche eine Geschichte gelesen über ein 5-jähriges Mädchen, das ist gefunden worden in Sibirien. Es hat 5 Tage überlebt, ohne Nahrung, in der Kälte alleine. 5 Tage. Unmöglich, oder? Doch möglich. Über sowas nachzudenken und sowas zu lesen hört und sich anzuhören, das erhebt unsere Seele. Aber dann zu hören, dass irgendeiner rumläuft und Leute erschießt oder dass irgendeiner das und das gemacht hat und dass wieder da so viele Amokläufer waren oder dass da irgendeiner sich in die Luft gesprengt hat und noch 30 andere, das erhebt uns nicht. Aber wir tun es uns an, damit wir auf dem aktuellen Stand sind. Damit wir nicht den Faden verlieren und den Anschluss zu dem, was Satan vorhat. Wieso? Wieso hängen wir mit unserer Seele so sehr an dem Schmarrn dieser Welt? Denn das Land Goschen ist nicht das Land, wo Milch und Honig fließt. Das Land ist ein versprochenes Land, eine Stadt, die der Abraham auch nur durch den Geist gesehen hat und auch der Israel hier auch nur durch den Geist sieht. Denn er weiß, ich sterbe hier und vielleicht wirst du auch hier sterben in Deutschland und nicht im himmlischen Kanaan. Vielleicht. Vielleicht werde auch ich hier sterben. Ich gehe nicht davon aus. Ich gehe nicht davon aus, dass die Welt noch so lange hält. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich halte, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Welt länger hält als ich. Das ist jetzt nicht wegen meiner guten Meinung über mich selbst, sondern wegen meiner schlechten Meinung über diese Welt. Aber auch wenn ich in Goschen sterbe, ich gehöre hier nicht hin. Wenn ich mir anhören muss, was heute und morgen und jeden Tag so passiert auf unserer Welt und was in den Nachrichten jeden Tag uns erzählt wird, wenn es doch wirklich Nachrichten wären, dann müssen sie uns doch alles sagen, das Gute und das Schlechte, oder? Wieso erzählen sie uns immer nur die schlechten Sachen, die passiert sind? Wieso wird uns nicht erzählt, ein Mann in Ägypten hat 15 Leuten das Leben gerettet? Wieso nicht? Das passiert auch jeden Tag. Wieso kommt das nicht in den Nachrichten? Ab und zu mal kommt es, damit man nicht denkt, die werden voreingenommen. Aber es kommt zu selten, es ist nicht real. Ja? Ja, jeden Tag geschehen Verbrechen, aber jeden Tag geschehen auch Heldentaten. Über die hört keiner was. Die stehen dann in irgendeiner Ecke in einer kleinen Zeitung und werden sofort vergessen. Aber das ist das, was sich lohnt zu lesen. Das ist das, was deine Seele erhebt, was dir Hoffnung gibt für die Menschheit. Das ist eine Einstellungssache. Wir leben in dieser Welt und wir wissen nicht, dass wir auf ein Gericht zugehen. Füll deinen Kopf damit, was man alles anstellen kann, was nicht gut ist. Und eines Tages wirst du das anstellen, was nicht gut ist. Füll deinen Kopf mit Dingen, die gut sind, mit dem Potenzial, was positiv in den Menschen drin steckt. Und du wirst eines Tages vielleicht mehr erreichen, als alle anderen es sich denken oder hoffen können. Das ist das Problem. Statt das Potenzial, das Gott in uns gelegt hat, auszuleben und auf ein hohes Ideal anzustreben, so wie Josef, so wie Judah, ein Bild zu werden für Jesus und für das, was er gelebt hat. Das ist unser höchstes Ideal. Und da ist alles mit drin. Da sind die 10 Gebote mit drin, da ist noch viel mehr drin. Ja? Aber wenn man sich vergleicht, vergleicht man sich meist mit denen, die schlechter sind, oder? Das ist genau der Grund, warum in den Nachrichten meistens Dinge kommen, die schlechter sind als wir. Und so erzählen sich die Europäer gegenseitig in ihren Nachrichten, wir sind doch besser als die, gell? Okay, und dann gehst du nach Al Jazeera über und dann guckst du, was die sich erzählen. Die sagen, wir sind doch gläubiger als die, gell? Ja, und beide haben recht, super. Und was jetzt? Beide hängen an ihrer Welt. Die einen in ihrer Welt und die anderen in ihrer Welt. Die einen in der westlichen Welt, die anderen in der Welt. Es ist doch wurscht, in welcher Welt, aber nicht in der richtigen. Die ewige Welt ist nicht Babylon, es ist nicht Medo-Persien, es ist nicht Rom, es ist nicht Griechenland, es ist keine der Hochkulturen dieser Welt, es ist auch nicht Amerika oder Russland oder irgendeine andere Hochkultur. Es gibt eine Kultur, die alle zerstören wird, die vor ihm waren. Und die wird gegründet von einem Stein. Dem Stein, den alle verworfen haben, demselben Josef, den sie verkauft haben, von dem wird das Königtum übernommen. Und er ist der König, der wiederkommt und richten wird. Bist du bereit für das Gericht? Hast du den Segen? Oder bist du nicht bereit zu schwören, dass du in diesem Land nicht bleibst? Danach wurde Josef gesagt, siehe, dein Vater ist krank, Vers 1 in 48, ja. Und er hat seine zwei Söhne genommen, Manasse und Ephraim. Da wurde Jakob angesagt, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir, und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett. Der musste sich erstmal stark machen, damit er sich aufsetzt. Das heißt, er war schon wirklich ganz am Ende. Und jetzt wird Folgendes gesagt. Und er sprach zu Josef, der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Lande Kanaan und segnete mich. Das ist die Stelle, die ich gemeint habe, wo er mit dem Engel gekämpft hat und er ist jetzt Israel geworden und nicht mehr Jakob, der Betrüger von vorher. Ja, am Jabok, genau. Und sprach zu mir, siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dieses Land dir zu eigen geben, deine Nachkommen für alle Zeit. Darauf beruft er sich jetzt hier. So sollen nun deine beiden Söhne Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein sein gleich wie Ruben und Simeon. Warum sind Ruben und Simeon hier als Beispiel erwähnt? Weil es die Erstgeborenen waren. Die beiden Erstgeborenen. Wisst ihr, im Hebräischen ist es so, der Erstgeborene wird die rechte Hand des Vaters genannt. Und der Zweitgeborene wird die linke Hand des Vaters genannt. Und das kommt jetzt gleich nochmal. Ihr werdet sehen, ja? Bei Ephraim und Manasse kommt es gleich nochmal mit der rechten und der linken Hand. Aber interessanterweise, die rechte und die linke Hand von Jakob müssten eigentlich Ruben und Simeon sein. Aber die rechte und linke Hand von Israel ist nicht Ruben und Simeon. Warum? Ruben hat mit der Nebenfrau des Vaters geschlafen und hat das Erstgeburtsrecht verspielt. Wer wäre jetzt dran gewesen? Simeon. Simeon hat das Erstgeburtsrecht verloren. Warum? Weil er mit seinem Bruder Levi ein ganzes Dorf ausgerottet hat, wo ein Bund geschlossen wurde und er hat den Bund gebrochen. Levi ist mit dabei, aber Levi hat sich bekehrt danach. Wo hat Levi sich bekehrt? Als das goldene Kalb aufgestellt wird, sind das die einzigen, die nicht mitmachen. Der ganze Stamm Levi, geschlossen, könnt ihr euch das vorstellen? Das liegt mit Sicherheit an einer guten Stammesführung. Ich weiß nicht, wer da die Ältesten waren in dem Stamm, aber die haben das richtig gut zusammengehalten, dass da keiner mitgemacht hat. Das muss eine andere Kultur gewesen sein in dem Stamm als vorher. Vorher waren das die beiden Donnersöhne, ne? Das war ja bei Jesus auch. Da gab es ja auch zwei, die waren ein bisschen komisch drauf. Ne? Und hier waren das Simeon und Levi, die beiden, die durch. Und deshalb haben sie beide das Erbe verloren. Sie werden hier beide erwähnt. Und interessanterweise werden jetzt, wer wird an ihre Stelle reingesetzt? Die Söhne Josefs, weil Josef der Erstgeborene ist aus seiner Frau, die er wollte. Deshalb kriegt er auch das doppelte Anteil. Und er nimmt zwei Söhne, nicht nur einen. Ja. So. Und dann steht geschrieben, die du aber nach ihnen zeugst, sollen dein sein und genannt werden nach dem Namen ihrer Brüder in deren Erbteil. Also die kommen dann, die gehören dann unter Josef sozusagen. Unter Josef, aber sie werden nicht genannt nach dem Namen Josef. Nach welchen Namen werden sie genannt?
Nach ihren Brüdern.
Nach welchen Brüdern? Manasse und Ephraim. Genau. Es gibt dann die zwei Stämme, Ephraim und Manasse. Und alle anderen Brüder, die Josef noch hatte, die Kinder, gehören alle unter diese beiden. Sehr interessant, diese Umstrukturierung. Jetzt zu sagen, okay, die zwei Söhne, die geboren sind in Ägypten, die gehören jetzt mir. Wen repräsentieren denn die beiden Brüder, die in Ägypten geboren sind? Uns, ne? Wir sind in Ägypten geboren. Wir sind keine Israeliten. Wir sind nicht in der ursprünglichen Familie Gottes geboren. Ne? Wir sind eingepfropft, wie es im Neuen Testament geschrieben steht. Ja? Wir sind so geschnitten und drauf auf den Stamm. Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus sagt, wer an mir bleibt, ja, und wer nicht an dem Stock bleibt, der ist fruchtlos. Denn wenn einer eingepfropft wird, dann bleibt er nicht immer. Wisst ihr das, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr es euch auskennt. Ich habe meiner Oma immer beim Pfropfen geholfen, da war ich noch 5 Jahre alt. Da habe ich meiner Oma beim Pfropfen geholfen und die hat mir immer gezeigt, wie ich das schneiden muss, dass es da geht und dass es dann klebt und dass die Pflanzen dann, dass die fängt. Weil wenn sie nicht fängt, dann geht sie kaputt und das war's. Nicht jede gepfropfte bleibt hängen. Manche gehen kaputt. Manche fassen, aber sie bringen keine Frucht. Sie bringen nur Blätter und Blüten und solche Sachen, aber keine Frucht. Auch komisch. Aber es stimmt. Und genau dieses Bild, was die Juden wahrscheinlich gut kannten, besser als wir, weil sie ja mehr landwirtschaftlich tätig waren als wir, genau dieses Bild verwendet Jesus für die Heiden, die eingepfropft sind. Dieses Bild wird verwendet im Neuen Testament. Und wir sind eingepfropft. So werden auch hier die beiden Söhne Ephraim und Manasse eingepfropft in das Erbe Israels, nicht in das Erbe Josefs. Ja? Das heißt, sie werden abgeschnitten beim Josef und wo dran gesetzt? Beim Vater. Ja? So werden auch wir abgeschnitten und wir werden beim Vater dran gehängt. Ja? Und darum sind wir Brüder. Darum sind wir Brüder Jesu. Aber trotzdem ist er unser König. Und so schließt sich das Bild hier. Ja? Aber dieser Segen, der hängt jetzt von mehreren Faktoren noch ab. Wir werden das jetzt gleich sehen. So, jetzt lese ich mal weiter. Jetzt wird hier erwähnt im Vers 7, sehr interessant, und als ich aus Mesopotamien kam, starb mir Rahel im Land Kanaan auf der Reise, als noch eine Strecke wegs war nach Ephrata, und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Ganz komisch. Wieso wird jetzt seine Frau Rahel erwähnt, die jetzt hier stirbt? Weil es um die Rahel geht und um ihr Erbe. Und das liegt in den beiden Söhnen von Josef für ihn. Okay? Denn die gehören zum erstgeborenen Josef dazu und werden jetzt übernommen. Jetzt ist es nochmal interessant, sich das anzuschauen. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen und nicht vergessen, was hier steht, dann fällt uns plötzlich auf, als Jesus verfolgt wird, da wird geschrieben, ganz spezifisch, dass die Töchter Rahels weinen. Warum Rahels, bitteschön? Ja, deswegen. Warum ist Rahel gestorben in Ephrata?
Der Geburt von Benjamin.
Genau, Benjamin ist geboren und Rahel ist gestorben. Sie ist gestorben und Benjamin ist geboren. So sieht's aus. Sie ist gestorben, damit Benjamin geboren werden kann. Und auf diesem Opfer beruht es, dass dort gesagt wird, die Töchter Rahels weinen. Denn auf welchem Opfer ist Jesus geboren? Obwohl eigentlich hätte man sagen können, er ist dem Tode hingegeben. Als der König gesagt hat, bringt mir alle Jugendlichen um, alle Kinder, sollte er umgebracht werden. Ist er umgebracht worden? Nein. Wer ist umgebracht worden? Die Rahel. Ne? Deshalb wird hier gesagt, die Rahel weint. Warum die Rahel weint? Naja, die Rahel repräsentiert hier diese Geschichte, wo das, die Geburt Jesu etwas kostet. Denkst du, die Geburt Jesu ist kostenlos? Wir denken manchmal, ja, der Tod Jesu, der hat gekostet, ne? Der war teuer, oder? Aber die Geburt war genauso teuer. Die Geburt war genauso teuer. Jetzt gibt es ein Bild hier, ein Sinnbild, ein Symbol. Erst wenn wir verstehen, dass Jesus gestorben ist für mich, und ich verstehe, was Paulus sagt, dass so wie durch einen der Tod gekommen ist auf alle, kommt durch einen das Leben auf alle. Heißt das, ich kann auch geistig wiedergeboren werden. Und ich kann erst geboren werden, warum? Weil ein anderer gestorben ist. Ich kann nur geboren werden, wenn ein anderer stirbt. Das ist das Problem. Und Jesus, weil er geistig geboren wird, muss auch so geboren werden, dass für ihn einer gestorben ist. Wer ist gestorben? Die ganzen kleinen Kinder, die dort umgebracht werden. Das ist ein Bild auch dafür, wie es wirklich ausschaut. Wir können nicht geistig wiedergeboren werden ohne das Opfer Jesu. Unsere Bekehrung an sich ist ein erkauftes Gut. Und es hat gekostet. Jetzt gehen wir weiter. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach, wer sind sie? Und Josef antwortete dem Vater, es sind meine Söhne, die mir Gott gegeben hat. Und er sprach, bring sie her zu mir, dass ich sie segne. Denn die Augen Israels waren schwach geworden vor Alter und er konnte nicht mehr sehen. Und Josef bringt sie zu ihm und er küsst sie und herzt sie und sprach zu Josef, siehe, ich habe dein Angesicht gesehen, was ich nicht gedacht hätte. Und siehe, Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen. Und Jesus sagte, hey, ich habe dein Angesicht gesehen, ob was ich nicht gedacht hätte. Er spricht, bitte.
Hat er gedacht, er ist tot?
Genau, er hat gedacht, er ist tot. Ja. So, und jetzt gehen wir weiter. Und er steht hier, Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen. Und Josef nahm sie vor seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde. Da nahm sie Josef beide, Ephraim an seine rechte gegenüber Israels linke Hand und Manasse an seine linke gegenüber Israels rechte Hand. Also der wusste ganz genau, die rechte Hand von Israel gehört jetzt auf den Manasse und die linke Hand geht auf den Ephraim. Ne? So, warum? Naja, der Erstgeborene hat die rechte Hand und das war ganz normal. Das gehört einfach dazu in der Kultur dort. Man wusste das. Die wurden ja auch so genannt. Der eine ist die linke Hand des Vaters, der andere ist die rechte Hand des Vaters. So, jetzt hat er sie alle richtig hingestellt. Und jetzt fängt der Israel an zu segnen und er macht es ganz komisch. Er fängt an. So. Wieso überkreuzt er seine Arme? Das ist auch ein Bild, wo kommt der Segen? Wie kommt der Segen? Der Segen kommt übers Kreuz. Der Segen kommt nicht genau, direkt. Nicht in dem, was du erwartest. Nicht die Erstgeburt, Adam, sondern der zweite Adam ist der Erbe, der geistige Erbe, der die Herrschaft für die Menschheit antritt. Nicht der erste Adam. Der erste Adam hat uns in den Tod geführt. Der zweite Adam ist Jesus und der führt uns ins Leben. Das ist das Bild, warum immer wieder nicht der Erstgeborene wird. Ja? Der Erstgeborene aus dem Physischen ist nicht der Erstgeborene aus dem Geistlichen. Physisch erstgeboren war Ismael. Geistig erstgeboren war Isaak. Warum Isaak? Naja, als Isaak geboren wird, da war weder Abraham noch seine Frau fruchtbar. Und trotzdem ist ein Kind geboren. Wenn das nicht geistig geboren ist, dann weiß ich auch nicht. Ja? Aber als der Ismael geboren wurde, da war ja der Abraham noch fruchtbar. Seine Frau nicht mehr, aber der Abraham war noch fruchtbar. Die Sarai wusste ganz genau, ich bin nicht mehr fruchtbar. Wie soll das gehen bitte, dass ich Kinder kriege? Kannst du vergessen. Hat sie nicht geglaubt, oder? Hat sie nicht geglaubt. Sie hat gelacht darüber. Aber Abraham hat es auch nicht ernst genommen. Ja? Aber Abraham hat gehofft, dass es passiert. Als es jahrelang nicht passiert, lässt man sich eine Lösung einfallen. Ja, welche Lösung? Naja, aus eigener Kraft, ne? Aber aus eigener Kraft ist nicht das geistig Geborene. Ja? Verstehen wir das? Es ist nicht das geistig Geborene. Es ist das fleischlich Geborene. Der fleischlich Geborene ist nicht der Erbe. Ellen White schreibt, wenn das Erbe der Erstgeburt und das geistige Erbe, was diese Familie hatte, Gottes Volk zu sein, an Ismael gegangen wäre, dann wäre sie innerhalb von 3 Generationen tot gewesen. Innerhalb von 3 Generationen wäre da nichts mehr gewesen. Das konnte nicht passieren. Es war nicht der Versprochene. Ja, so ist es mit dem Versprochenen. Ja? Als Adam und Eva gesündigt haben, wird ihnen was versprochen? Dass ein Erlöser kommen wird. Jetzt wird ein Sohn geboren. Was sagen sie dann? Kein. Ne? Und Kein heißt? Jetzt ist er gekommen. Jetzt haben wir ihn, den Erlöser. War er der Erlöser? Nee, ganz im Gegenteil. Der hat es noch viel schlimmer gemacht. Das ist unser Problem. Wo hängst du deine Hoffnung drauf? Wer ist dein Erlöser? Ist es der Kain, der dich hängen lässt, der dich betrübt? Ist es der erste Adam, der in die Sünde gegangen ist und die ganze Menschheit damit reingeführt hat? Oder ist es der zweite Adam? Er war nicht der Erstgeborene. Er ist viel später gekommen. Tausende von Jahren später. Aber geistig ist er der Erstgeborene unter den Brüdern. Warum? Er muss das Erbe antreten und er muss die Herrschaft antreten über dieses Volk, über die Menschheit. Und das ist der Grund, warum uns alles das berichtet wird, was hier passiert. Jeder Segen spielt eine große Rolle. Der Segen kommt, aber der Segen kommt verdreht. Du kriegst nicht den Segen, den du haben solltest. Welchen Segen kriegt der Esau? Könnt ihr euch erinnern? Ihr könnt da lesen, da steht geschrieben, dem Jakob den Segen des Mutterleibes und der Segen des Ackers und so weiter. Ne? Okay, so. Jetzt könnt ihr dann lesen, danach, da kommt der Esau, der will auch, und dann sagt er, sorry, den Segen habe ich schon weggegeben, du kriegst jetzt einen anderen. Du hast mit dem Acker Probleme, du wirst mit dem Mutterleib... Das ist das Versprechen. So. Ist das ein Segen oder ist das ein Fluch? Der Fluch, den du eigentlich bekommst, durch Adam, durch den Erstgeborenen, der wird auf den anderen gelegt. Auf welchen? Auf Ephraim, auf den zweiten. Auf Jesus, auf den zweiten Adam. Der Fluch hat er ausgebadet, den musst du nicht mehr ausbaden. Und der Segen, den er erworben hat, den kriegst du jetzt über Kreuz. Ist das nicht erstaunlich? Das ist das Bild, das wir hier sehen. Der Fluch und der Segen werden verdreht. So wie er verdreht wurde bei Jakob und Esau. Und das wird ja in jeder Generation passieren. Ismael, Isaak. Jakob und Esau. Ruben und die anderen. Jedes Mal wird der Segen verdreht. Warum wird er jedes Mal verdreht? um hinzuweisen darauf, dass wir nicht das kriegen, was wir von Adam her verdienen, sondern wir kriegen das, was wir von Jesus her bekommen. Und das ist der Segen, den wir nicht verdient haben. Der Ephraim hat es nicht verdient, der Jakob hat es nicht verdient, keiner, der es gekriegt hat, hat es verdient und trotzdem hat er es bekommen. Wir müssen aus dem Geist wiedergeboren werden, damit wir hier den Segen erhalten können. Und es kommt erst nach der Bereitschaft zu sagen, ich gehöre nicht mehr in dieses Land, ich gehöre nicht mehr zu Ägypten dazu, ich gehöre in Kanaan hinein. Und dann steht hier geschrieben, die Augen Israels waren schwach, das haben wir gelesen, ja. Und als der Josef gesehen hat, dass der Vater die falsch segnet, hat er die Hand ergriffen, hat sie versucht rüberzuziehen. Und der Vater hat gesagt, na, ich weiß schon, was ich mache. Er soll auch ein großes Volk werden. Genau dasselbe ist über Ismael gesagt worden. Er soll auch ein großes Volk werden, aber der ist nicht das Erbe. Ja, dasselbe wurde über Ismael gesagt. Er soll gehen. Er ist nicht mein Erbe, aber er soll auch ein großes Volk werden. Das wird hier auch gesagt. Und dann wird geschrieben, so segnete er an jeden Tag und sprach, wenn ich in Israel jemanden segnen will, der sage, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzt der Ephraim vor Manasse. Und das wird heute noch gemacht. Heute noch, die Juden, wenn sie sich gegenseitig segnen wollen, dann machen sie das und sagen, Baruch ha-Ephraim und Manasse. Genau, weil das ist der Segen von Ephraim und Manasse, der verdrehte Segen. Der verdrehte Segen, der dir gewünscht wird. Was wünschen wir uns denn? Wünschst du dir auch den verdrehten Segen? Den du nicht verdient hast? Freilich wünschst du den. Was sollst du denn sonst wünschen? Willst du den Fluch haben, den Esau gekriegt hat? Nee. Ich will den Fluch, den ich von Adam her verdient habe, auch nicht. Ja? Ich will das auch nicht ausbaden, dass wir in Sünde geboren sind und wir können nichts dafür. Ich wünsche mir den Segen über den zweiten Adam, über Jesus. Ich wünsche mir den Segen. Und ich will den Segen von Ephraim und Manasse haben. Das ist der verdrehte Segen. Der Segen, der uns nicht zusteht, den wir trotzdem bekommen haben. Wir sind weder die richtigen Söhne, wir sind eingepfropft. Und wir sind nicht der Erstgeborene und trotzdem kriegen wir den Segen. Ist das nicht erstaunlich? Das ist das Bild, was uns hier gegeben wird. Und das Schöne ist, es schließt ab mit der Tatsache, dass hier gesagt wird Folgendes. Vers 21 lese ich. Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Ich gebe dir ein Stück Land von deinen Brüdern, das ich mit meinem Schwert und Bogen aus der Hand der Ammoniter genommen habe. Und du kriegst auch ein Land. Und das hat auch Jesus erworben mit Schwert in der Hand. Als Jesus in der Wüste war und nachdem er durch die Wüste gegangen ist, 40 Tage, steht er Satan gegenüber. Und Satan sagt, du, fall vor mir nieder und du kriegst alle. Du kriegst alles, mir gehört ja alles, ich habe ja hier die Kontrolle. Du kriegst sie. Und er hat sie aber mit dem Schwert aus der Hand der Ammoniter geholt. Nicht so, einfach so. Und ihr könnt tatsächlich gucken später, dass einer von den beiden Stämmen, Ephraim und Manasse, die liegen jenseits des Jordans, in einem Land, was eigentlich den Ammonitern gehört hatte. Und da gehören sie hin. Erstaunlich, wie genau sich das prophetisch erfüllt, was er hier sagt. Ich gebe dir über deinen Brüdern, also über das, was du sowieso bekommst, ein weiteres Teil hinzu. Ein Teil, das ich erkämpft habe. Über das, was dir zusteht, kriegst du ein anderes Teil, was dir nicht zusteht, im Himmel. Ich kriege auch ein Haus im Himmel und es steht mir bei weitem nicht zu. Ich habe nichts dafür getan, ich bin nicht der Erstgeborene und ich bin nicht der Sohn des Vaters. Aber ich werde eingepfropft und ich gehöre jetzt zur Familie des Königs des Universums dazu. Und dadurch kriege ich auch dasselbe Erbe. Dafür ist Jesus gekommen, dafür ist Jesus gestorben. Dafür haben wir die Bilder in diesen Geschichten von Juda über das Bild, das er zeigt, und von Josef über die Art und Weise, wie Jesus mit uns umgeht und was uns gegeben wird hier. Und sie können dankbar sein, dass wir teilhaben können. Durch das, was Josef erlitten hat, hatten die Brüder Teil an dem Segen, den er produziert hat. Und durch das, was Jesus erlitten hat für uns, haben wir Teil an dem Segen, der uns nicht zusteht. Und ich wünsche euch allen Gottes Segen bei dem weiteren Nachdenken über dieses Thema und auch dabei, dass wir bereit sind, dieses Land aufzugeben. Goschen mag nett sein, aber Goschen wird eines Tages verbrennen. Ich möchte in einem Land leben, wo es nicht verbrennt. In Neuen Jerusalem irgendwo eine Wohnung haben. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns ein so reiches Bild gegeben hast über die Ereignisse, die passieren auf dieser Erde und das, was du mit uns vorhattest. Dass du von Anfang an deinem Volk gesagt hast, was du vorhast mit uns. Dass du uns versprochen hast, einen Erlöser zu geben. Dass du uns versprochen hast, dass du dich für uns opferst. Dass du uns barmherzig sein möchtest und nicht nach unseren Sünden richtest, sondern nach unserer Bekehrung. Und wir danken dir, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst, Anteil zu haben an deiner Erlösung und an der neuen Geburt durch den Geist, dass wir hineingepfropft werden in dein Haus, obwohl wir nicht es verdient haben und nicht dazu gehören. Und dass du uns teilgibst, Herr, an dem Erbe, das uns nicht zusteht. Und so wünschen wir uns alle, Herr, den Segen von Ephraim und Manasse, den Segen, den du gibst, auch denen, die ihn nicht verdient haben. Wir danken dir dafür, dass du dafür gestorben bist. Und dass du alles erkauft hast für uns. Wir danken dir dafür und loben dich in Jesu Namen. Amen.